Deutschlandfunk Kultur heute.
Heute ist über unübersehbar Kant Geburtstag, in vielen Medien, auch bei Kultur heute. Karin Fischer begrüßt Sie am Mikrofon. Wir sprechen über die große internationale Konferenz zum 300. Geburtstag des Philosophen in Berlin. Und wir sagen, welche Visionen Kunst und Architektur sich für einen lebenswerten und bewohnbaren Planeten ausgedacht haben. Wir beginnen aber mit Theater. Das Feind Festival an der Berliner Schaubühne ist nach wie vor das einzige große internationale Theaterfestival in Berlin mit einer geballten Ladung neuer Stücke. In diesem Jahr stehen 9 Inszenierungen auf dem Programm aus Großbritannien, Brasilien, Russland, Italien, Kanada oder Portugal. In portugiesischer Sprache übrigens gleich 3. Die Nelkenrevolution feiert am 24. April ihr 50. Jubiläum. Überhaupt gibt sich das Festival in diesem Jahr noch politischer als sonst, findet Barbara Behrendt.
21 Minuten. So lange dauert es, bis das Publikum in Berlin den portugiesischen Faschisten auf der Bühne niederbuht. Bis dahin hatte der Schauspieler in der Rolle dieses Faschisten an der Rampe nur gegen einzelne Protestrufe über faule Migranten schwadronieren können, über Recht, Ordnung und Redefreiheit, die seine Partei, der Mehrheit der Wähler sei Dank, nach Portugal zurückbringe. Es ist natürlich einkalkuliert, dass das Publikum sich vom Theater dazu instrumentalisieren lässt, einzugreifen. 21 Minuten, das ist dabei verdammt lang. Ob das bei der Uraufführung in Portugal vor 4 Jahren schneller ging und ob die Worte dort heute beklatscht würden? Nein, so weit ist es wohl noch nicht. Auch wenn Thiago Rodrigues, Autor und Regisseur dieses Stücks mit dem ironischen Titel »Katharina« oder »Von der Schönheit Faschisten zu töten« auf dem Podium zuvor berichtet hatte, dass es 2020 nur einen Abgeordneten der rechtsextremen Schäger-Partei im Parlament gab. 2 Jahre später waren es 12. Heute sind es 50. Ist die Lösung, die seine provokante politische Farce etwas thesenhaft vorführt, also nicht so falsch? Sollten wir uns sogar häufiger der Schönheit hingeben, Faschisten zu töten, nicht nur wie im Stück zum antifaschistischen Familienfest einmal pro Jahr? Braucht es Gewalt, um die Demokratie zu verteidigen? Diese Frage wird beim Panel Faschismus in Europa abseits der Theaterkunst beim Festival heiß diskutiert. Die Professorin für Integrationsforschung an der Berliner Humboldt-Universität, Naika Furutan, nie um einen provokanten Spruch verlegen, ist dem Rollen der obersten Köpfe nicht abgeneigt. Sei es nun Donald Trump oder Ali Khamenei.
Es ist ja nun mal ein intellektuelles Experiment, was wir hier wagen. Und ich wollte nur nicht so schnell den Gedanken des Tyrannenmordes ad acta legen.
Schließlich feierten wir auch Hitler-Attentäter, wenngleich sie nicht erfolgreich waren. Thiago Rodrigues, inzwischen Leiter des Theaterfestivals in Avignon, stellt da lieber nochmal klar, dass es in seiner Farce nicht um einen ernst gemeinten politischen Vorschlag geht. Was von der Nelkenrevolution vor 50 Jahren bleibe? Die 9 Millionen Portugiesinnen und Portugiesen, die nicht rechtsextrem wählen. Die Kunst könne man für die Politik aber nicht in die Pflicht nehmen, sagt er. Sie hat keine Funktion. Sie existiert.
I think theater is, and I always refuse any need to give it a function.
Wichtige Sätze, vor allem für diese Festivalausgabe. Denn das Feindprogramm liest sich, als wäre nach politischer Relevanz gesichtet worden. Klassenkampf, Kapitalismuskritik, soziale Gerechtigkeit, Emanzipation. Beeindruckend, wie die Bühne dabei zum Ort für Solidarität wird. Den Menschen, oft Laien, die von ihren Kämpfen berichten, fliegen dabei die Herzen und gereckten Fäuste aus dem Publikum nur so zu. Und mit den Migrantinnen, die sich in Pendulo manchen Frust über ihren Pflegeberuf in Portugal von der Seele tanzen, lernt man bewundernswerte Frauen kennen. Der politische Impetus kann allerdings auch enttäuschen, wenn sich die angekündigte Karl Marx trifft streikende Fabrikarbeiterkonfrontation Il Capitale aus Italien als schlichte Bühnenreportage der Streikenden entpuppt. Doch weil das Feind als großes internationales Festival in Berlin konkurrenzlos ist, lechzt man nach all diesen neuen Shows, auch wenn sie mit einigen Jahren Verspätung in die Hauptstadt kommen. Die Schaubühne kann in der Theaterprovinz Berlin eben nicht alles richten. Der Brite Alexander Selden, der als Artist in Focus mit mehreren Arbeiten eingeladen ist, schafft da die Synthese. Verdichtet und vielschichtig erzählt er Geschichten aus dem kaputtgesparten britischen Sozialsystem. Und aus der Biografie seiner Mutter macht er in The Confessions eine Erzählung über den alltäglichen Sexismus der 50er bis 80er Jahre. Nach Didier Eribon und Falk Richter der dritte Mann an der Schaubühne, der seine Mutter befragt. Zwar mit weniger politischer Schärfe als seine Vorgänger, dafür sieht man selten so viel Mitgefühl, Liebe und Güte auf der Bühne wie bei Selden. Natürlich glaube er daran, dass das Theater die Welt verändere.
Yeah, of course I do. I mean, you have to believe that. Do you think you can love someone forever? Even if you don't, you have to sometimes believe it.
An der Welt mag man momentan verzweifeln. Das internationale Theater führt beim Feind die Alternative vor. Solidarität, Hoffnung und Empathie.
Barbara Behrendt fasste die ersten Tage des Festival für internationale neue Dramatik an der Berliner Schaubühne für uns zusammen. Die Frage, wie wir in der Zukunft leben wollen, beschäftigt uns unter dem Motto »Es könnte so schön sein, wenn« in diesem Jahr in der Deutschlandfunk-Denkfabrik und in vielen Sendungen. Die Kultur, vor allem Kunst und Architektur, sind mit kreativen Ideen ja grundsätzlich gut im Imaginieren von Problemlösungen für einen sich selbst zerstörenden Globus. Gerade hat Yael Bartana im deutschen Pavillon der Biennale von Venedig ein rettendes Raumschiff ins Spiel gebracht. Und immer häufiger wird auch in Museen über neue Möglichkeiten des Zusammenlebens nachgedacht. Die Kunstsammlung NRW fasst einige dieser Positionen in der Ausstellung Forthcoming – Spekulationen im urbanen Raum nun zusammen. Und Anja Reinhardt hat sie für uns gesehen.
Diese Stadt ist ein Traum. 10 Milliarden Menschen, die gesamte Weltbevölkerung lebt hier. Aber nicht in öden Betonwüsten, sondern in kunstvoll nach oben wachsenden Wohnstrukturen. Dazwischen Pflanzen und Bäume, allein 43 Milliarden Obstbäume. So sieht der Australier Liam Young die Zukunft der Menschheit. Und Kuratorin Catherine Frère-Jean kann sich dieser Utopie anschließen.
Das ist sehr träumhaft, also sehr poetisch auch. Und die Farben, die Liam Young auch ausgewählt hat für seine fiktive Stadt, sind auch sehr träumerisch. Und das hat ja fast so eine Ästhetik von den Videospielen. Also man taucht auch in so einer ganz eigenen Welt. Also ich finde, das Thema Ästhetik ist bei Liam Young auch sehr präsent.
Young nennt sich einen spekulativen Architekten, der den Rest der Erde sich selbst überlassen will, damit sie sich regenerieren kann. Die Bevölkerung seiner Planet City, so der Titel der Video-Utopie, hat diese fantastische Stadt aus vorhandenen Ressourcen und mit kollektivem Wissen gebaut. Planet City ist nachhaltig, sozial und klimagerecht. Und so schön, dass wohl kaum jemand nicht dort wohnen wollen würde. Kurator Viktor Seiden.
Kunstwerke können auch uns erlauben, über diese Thematiken zu denken. Und durch die Ästhetik können auch Themen befeuert werden, wie die Ungleichheit, die Ausgrenzung, die Menschen in den Städten erleben.
Das drängendste Thema und verbindende Element in dieser Ausstellung ist der Entwurf eines Lebens nach der Katastrophe, nach dem Klimakollaps, nach Krieg oder Pandemien. Der Titel Forthcoming geht auf ein Buch des libanesischen Schriftstellers und Filmemachers Jalal Toufik zurück, der immer wieder mit dem ebenfalls aus dem Libanon stammenden Künstler Walid Raad zusammenarbeitet. Raads Videoarbeit Sweet Talk Commissions Beirut steht im Zentrum der Schau im K21. Eine 15 Meter lange Leinwand zeigt Häusersprengungen in Beirut.
Diese Arbeit zeigt die Sprengungen nach dem Ende des Bürgerkriegs, die von einer Immobilienfirma beauftragt wurden. Das hat Platz gemacht für Bodenspekulation und hat auch die Öffentlichkeit sehr ausgegrenzt von der Diskussion, wie sollte das Zentrum von Beirut in der Zukunft aussehen.
Durch die Kaleidoskopoptik wirkt die Zerstörungskraft auf eine unheimliche Art hochästhetisch, tänzerisch und eben nicht destruktiv. Verstärkt dadurch, dass das Video zwischendurch rückwärts läuft und die gesprengten Betonteile wieder zusammenfinden. Warum nicht die kapitalistische Logik einfach umdrehen? Und was könnte daraus folgen? Diese Überlegungen können so, also als spekulative Bilder, wahrscheinlich tatsächlich nur im Museum stattfinden.
In der Hinsicht, wie könnte unser Leben in der Stadt in 50 Jahren, in 100 Jahren aussehen? Was sind die Herausforderungen für die Zukunft und was könnten wir mit der Vergangenheit lernen auch?
Vielleicht lässt sich aus der Vergangenheit etwas über die Idee der Sozialbausiedlung lernen. Der Fotograf Tobias Ziloni ist in der Ausstellung mit Bildern aus seinem Wele-Zyklus vertreten. Wele, also Segel, hießen sieben pyramidenartige Hochhäuser bei Neapel, deren Grundidee, Wohnraum für sozial Schwache zu schaffen, von der Mafia pervertiert wurde, die aus dem Viertel einen Drogenumschlagplatz machte. Heute steht nur noch eines der Segelhäuser. Tobias Ziloni fotografierte die verwaiste Architektur wie eine dunkle Science-Fiction-Vision. Die Zukunft ist nicht in allen Arbeiten eine heitere und friedliche Projektion. Auch nicht beim Künstlerduo Hedda Roman, das sich mit KI beschäftigt und scheußlich faszinierende Kitschbilder zeigt. Ein Gewächshaus mit üppigem Grün, einem Brunnen und einer, das kann wohl nur künstliche Intelligenz, antiken Münze, die monströs groß und grotesk im Bild steht.
Wir sind in fiktiven Räumlichkeiten. Es geht auch um Gefühl von Einsamkeit, auch eben, was ist Realität, was ist Nicht-Realität und dieses Spiel zwischen Fiktion und Wahrheit.
Die Schau Forthcoming findet in der Belle Etage des K21 statt, wo in der Vergangenheit oft kleine, aber sehr gut kuratierte Ausstellungen präsentiert wurden. Die Spekulationen im urbanen Raum für eine lebenswerte Zukunft schließen sich da nahtlos an.
Anja Reinhardt berichtete aus Düsseldorf. Die Welt feiert Immanuel Kant und eine Geschichte um sein Nachwirken ist so schön, dass ich sie in Erinnerung rufen möchte. In Kants Geburtsstadt Königsberg, heute Kaliningrad, löschten 1944 britische Bomben in zwei Nächten praktisch das historische Zentrum aus. Der Dom, an dessen Nordseite ein Steinsarg den Philosophen ehrt, überlebte als Ruine. Richtig gerettet wurde er aber ganz anders. Der Hausherr des Doms erzählt.
Bei uns wird es immer wieder erwähnt, dass in den 60er Jahren Leonid Brezhnev zu Besuch in der Stadt war. Nach seinem persönlichen Befehl wurde praktisch die Schlossruine dem Erdboden gleichgemacht. Und er hat auch befohlen, dass der Dom in die Luft gejagt wird. Aber es wurde verhindert auf etwas mysteriöse Weise, weil der Name von Kant ins Feld gebracht wurde von den russischen Philosophen, die damals also etwas wohl witzig und ein bisschen wahrscheinlich absurd für den ernsthaften Denker gesagt haben, Kant sei einer der bedeutendsten Vorläufer des Marxismus-Leninismus. Man dürfe seine Grabstätte nicht zerstören.
Wie der strenge Philosoph in der Sowjetunion den Königsberger Dom rettete. Aber zurück nach Berlin und zur Philosophie Immanuel Kants, die einerseits schwere Kost ist. Andererseits können die berühmten vier Fragen: Was kann ich wissen? Was soll ich tun? Was darf ich hoffen? Und was ist der Mensch? So perfekt als Leitfragen für jede Zeit dienen und die philosophische Forschung heute. Konjunktur haben praktisch immer Kants Überlegungen zu Freiheit oder Menschenwürde. Aus Anlass des 300. Geburtstags des Philosophen richtete die Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften am Wochenende eine internationale Konferenz aus. Natürlich war das vor allem ein akademischer Diskurs. Mit dabei Tobias Rosefeld, Professor für klassische Philosophie an der Humboldt-Universität zu Berlin. Ihn habe ich gefragt, was Kants Denken für uns heute leistet und welche Beispiele dafür auf der Tagung eine Rolle spielten.
Man kann vielleicht mal zwei Beispiele rausgreifen. Es gab einen sehr schönen Vortrag von Jens Timmermann über die Frage, warum Kant sich eigentlich so sehr dagegen wehrt, dass wir, wenn wir moralisch handeln, das heißt das moralisch Richtige tun, warum wir das seiner Meinung nach nicht aus Mitgefühl oder Mitleid, sondern aus reiner Achtung vor dem Sittengesetz tun sollten. Das ist so ein kantischer Topos, den man vielleicht heute noch kennt und der einem vielleicht Kant auch erstmal ziemlich fremd macht. Aber Herr Timmermann hat sehr schön gezeigt, dass darin letztlich auch der Wunsch zum Ausdruck kommt, selbst in einer Situation, wo man jemand anders helfen muss, den als gleichwertige Person zu behandeln, also nicht zu erniedrigen. In dem mitleidigen Wohltun ist ja immer so eine gewisse Hierarchie drin. Und die Idee, das sozusagen aus Achtung vor dem Gesetz zu tun, ist letztlich die Idee, dass man das aus Achtung vor der anderen Person als gleichwertiger Person tut, als jemand, der eben die Vernunft genauso in sich hat wie man selber. Das war so eine, fand ich, sehr schöne Aktualisierung. Es gab auch einen Vortrag zum Aufklärungsbegriff bei Kant und inwiefern der heute problematisch ist. Also Aufklärung ist ja bei Kant sehr verbunden mit dieser Idee des Selbstdenkens. Wir müssen selber nachdenken über Dinge. Wir dürfen keine Vorurteile übernehmen. Wir müssen uns unseres eigenen Verstandes bedienen. Und das hat ja heute in der aktuellen Diskussion auch schon ein gewisses Geschmäckle bekommen, weil es doch so Popularisierungen dieses Gedankens gibt, die in Querdenkerei und Eigenbrötlerei führen. Und genau, da hat man auch gesehen, es ist lohnend, da nochmal neu drüber nachzudenken.
Was würden Sie sagen, dass man, weil Sie gerade den Vernunftbegriff eingeführt haben, für die heutige ganz junge Generation, die mit Instagram oder TikTok aufgewachsen ist, herauslesen kann? Also ist das so eine Art Medienkritik, dass Verstehen oder Verständnis nichts mit verkürzten Überschriften zu tun haben muss, dass Bilder trügen und dass es jeweils immer eher um Tiefenbohrungen als um Oberfläche gehen sollte?
Also das ist, glaube ich, etwas, was wir nicht nur der jüngeren Generation sagen können, aber sicher ein richtiger Gedanke. Also die Idee, dass wir selbst denken sollen und uns ein eigenes Urteil schaffen, heißt natürlich bei Kant nicht, dass das jeder einzeln in seinem Kämmerchen oder in seiner kleinen Bubble machen kann, sondern diese Idee ist stark verbunden mit der Idee, dass das Projekt der Aufklärung ein öffentliches Projekt ist. Also dass wir öffentlich miteinander streiten sollen, dass wir selber uns Meinungen bilden, die wir aber auch öffentlich so dartun, dass andere darauf reagieren können mit guten Gründen und uns eben auch widerlegen können. Und Kant war der Meinung, dass Pressefreiheit und Meinungsfreiheit dafür ausreichend sind. Jetzt sehen wir heute, dass tatsächlich es viele Faktoren selbst eines Diskurses gibt, in dem Meinungsfreiheit und Pressefreiheit herrschen, die problematisch geworden sind, weil tatsächlich in den Organen, in denen der Diskurs heute stattfindet, Manipulation stattfindet, die selber ökonomischen Interessen gehören. Und insofern wäre tatsächlich das ein Aspekt, wo man Kant aus der heutigen Perspektive weiterdenken muss und sich Gedanken darüber machen muss, was heißt eigentlich öffentlicher Diskurs, wie müssen wir ihn vielleicht selber rechtlich, öffentlich, staatlich schützen, damit das, was in ihm stattfinden soll, im Projekt der Aufklärung auch tatsächlich stattfinden kann. Mhm.
Auch die Schrift zum ewigen Frieden wird aktuell wieder neu und anders gelesen. Die Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften richtet heute Abend ja den großen Immanuel Kant-Festakt aus mit Bundeskanzler Olaf Scholz als Festredner, der genau dazu sprechen wird. Wie liest sich Kant in Bezug auf die wirklich schwierige und wieder kriegerischer gewordene Situation heute?
Also das ist natürlich ein Punkt, wo die Aktualität ganz unmittelbar deutlich wird. Die Idee bei Kant ist ja die, dass man die Sphäre der Rechtlichkeit nicht auf den Staat beschränkt. Also die Sphäre des Rechts ist erstmal eine, in dem wir wechselseitig anerkennen, dass wir freie, vernünftige Wesen sind und die Freiheit des einen in der Freiheit des anderen seine Grenze hat. Und es ist klar sozusagen, dass der Staat die Einheit ist, wo Rechtlichkeit garantiert wird. Aber der revolutionäre Gedanke von Kant ist jetzt, diesen Begriff der Rechtlichkeit eben über die Grenzen des einzelnen Staates hinaus anzuwenden und zu sagen, wir müssen eigentlich auch dafür sorgen, dass es eine rechtliche Ordnung zwischen den Staaten gibt. Also da ist er der Vordenker von Bewegungen wie der Vereinten Nationen oder der Europäischen Union. Und auch, dass es ein Weltbürgerrecht gibt, also ein Recht, das jeder Einzelne jedem anderen Staat gegenüber, auch den Staaten gegenüber, in denen er sich nicht befindet, besitzt. Und daraus, aus diesem Gebot für so etwas zu sorgen, leiten sich für Kant dann einige Regeln ab, denen wir folgen sollten, wenn wir den Zustand eines ewigen Friedens anstreben. Und das ist zum Beispiel die Regel, das ist jetzt, denke ich, für die heutige politische Lage aktuell, dass wir uns, also Kant war kein Pazifist in dem Sinne, dass er gesagt hat, wir dürfen nie Krieg führen. Kriege sind unter bestimmten nicht idealen Bedingungen erlaubt, aber wir müssen auch, wenn wir Kriege führen, sie so führen, dass sie danach zu einem Frieden führen können. Also der Friede und die rechtliche Ordnung muss eigentlich immer unser langfristiges Ziel sein. Und ja, das ist sicher ein Gedanke, dessen Aktualität man schnell sehen kann.
Auf das Selbstbestimmungsrecht dieser freien Staaten, die sich da zusammentun, gesetzt.
Auf jeden Fall. Also kein Staat darf in die inneren Belange eines anderen eingreifen. Also ein Angriff auf einen Staat, wie wir im Falle der Ukraine gesehen haben, ist schon aus diesem Grund natürlich illegitim und ist einer der Gründe, die den angegriffenen Staat laut Kant natürlich dazu berechtigen, sich auch nicht friedlich dagegen zu wehren.
Kant war ein Kind seiner Zeit, ganz ohne Zweifel, also Republikaner sozusagen, ohne aber Demokrat zu sein, Universalist, der aber natürlich auch vom rassistischen Gedankengut seiner Zeit durchdrungen war. Das ist alles gut aufgearbeitet worden in den vergangenen Jahren. Sie selbst haben vorgetragen zur Aktualität einer spezifischen Frageform Immanuel Kants, die lautet: Wie ist ... möglich? Haben Sie ein aktuelles Beispiel für uns?
Das ist insofern interessant, als Kant ja ganz viele Themen seiner Philosophie in diese Frage gießt. Also eigentlich stellt er zu allen wichtigen Themen seiner Philosophie irgendwann mal diese Frage. Also wie ist zum Beispiel Erkenntnis der Welt möglich? Wie ist so etwas wie moralische Normativität möglich? Aber vielleicht auch so etwas wie ist ein ewiger Frieden möglich? Seine philosophischen Schriften sind Antworten auf die Verunsicherung, die mit diesen Fragen einhergeht. Also wir denken uns zum Beispiel, wir glauben doch irgendwie vielleicht alle daran, dass es doch so etwas wie verbindliche moralische Regeln gibt. Also Regeln, die für uns alle gelten, die nicht beliebig sind, die nicht an unseren eigenen Interessen hängen. Und das ist erstmal rätselhaft. Wie kann es sowas geben? Wo kommt die Normativität dieser Regeln her? Also wie kann man solchen Regeln eigentlich folgen und von ihnen annehmen, dass die anderen ihnen auch folgen sollen? Das ist eines der ganz großen Projekte in ganz praktischer Philosophie. Und die Antwort, die er dann gibt, ist die, dass es nur dann geht, wenn diese Regeln auf einem Prinzip beruhen, das nicht außer uns liegt, sondern in uns selber liegt, also unserer eigenen Freiheit und Vernunft. Und ja, ich denke, dass das eine These und eine Frage ist, die auch tatsächlich heute auch noch spannend ist.
Tobias Rosefeld, Professor für Philosophie an der Humboldt-Universität zu Berlin, mit Beispielen zur Aktualität Immanuel Kants heute, gehört bei der zweitägigen Kant-Konferenz am Wochenende in Berlin. Und jetzt hat Anna Kohn noch die Kulturmeldungen des Tages.
Der US-amerikanische Dichter Jerome Rothenberg ist tot. Rothenberg wurde 1931 in New York City geboren und wurde unter anderem mit Werken auf dem Gebiet der Ethnopoesie bekannt. Ein von ihm geprägter Begriff, der Überschneidungen von Poesie, Linguistik und Ethnologie beschreibt. Literaturkritikerin Maren Jäger würdigte Rothenberg heute im Deutschlandfunk so.
Er war Verleger, Herausgeber, Übersetzer. Er war ein forschender Dichter. Er hat Zeugnisse gesammelt mit ethnografischen Verfahren, wie Tonaufzeichnungen gearbeitet. Und seine Mission war, Zeugnis abzulegen. Und das, indem er auf orale Traditionen und Kulturen von indigenen Völkern zurückgeht, aber bis zur jüdischen Dichtung, zur poetischen Ahnenforschung in seinem Werk gelangt. Er war ein Vermittler zwischen Kontinenten und Zeiten und betrieb eigentlich immer auf lyrisch-emphatische Weise mit den wirklich eigensten Mitteln der Poesie und mit ganz großer Wucht Gedächtnisarbeit.
Rothenberg veröffentlichte mehr als 90 Gedichtbände, darunter das auch auf Deutsch erschienene Chörben und Polen. Er übersetzte auch als erster Gedichte von Ingeborg Bachmann, Paul Celan und Günter Grass ins Englische. Das gesamte Gespräch mit Maren Jäger zu Rothenberg finden Sie in der Deutschlandfunk-Audiothek-App. Die Union hatte gefordert, dass in Deutschland ein Besuch einer KZ-Gedenkstätte verpflichtend für alle Schülerinnen und Schüler sein sollte. Allerdings sind die großen KZ-Gedenkstätten klar gegen diesen Vorstoß. Die 6 größten KZ-Gedenkstätten haben der Welt gesagt, dass sie die Forderung ablehnen. Jens-Christian Wagner, Direktor der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau Dora, sagte der Zeitung: Freiwilligkeit ist eine Grundvoraussetzung demokratischer und historisch-politischer Bildung. Dieses Prinzip halten wir in den Gedenkstätten hoch. Die Forderung nach Pflichtbesuchen von KZ-Gedenkstätten werde häufig reflexhaft nach antisemitischen Vorfällen für Gruppen erhoben, von denen man fälschlicherweise annimmt, sie heilen oder immunisieren zu können, so Wagner. Vergangene Woche hatte uns die italienische Philosophin Donatella de Cesare ja schon berichtet, wie sich das Klima für kritische Kulturschaffende in Italien verändert hat unter Regierungschefin Giorgia Meloni. Jetzt gibt es einen neuen Medienskandal. Der italienische Schriftsteller Antonio Scurati sollte im staatlichen Rundfunksender Rai über Antifaschismus sprechen, wurde jetzt aber wieder ausgeladen, sozusagen gecancelt. Der Autor warf Giorgia Meloni in seiner Rede unter anderem vor, sich bis heute nicht zum Antifaschismus bekannt zu haben. Scuratis Rede wurde abgesagt. Sie ist jetzt aber wahrscheinlich schon bekannter als vorher. Sie wurde in sozialen Medien mehr als 17 Millionen Mal angeklickt und auch Meloni selbst postete sie bei Facebook, um zu zeigen, dass ihr Zensur fernliege.
Danke, Anna Kohn. Und das war Kultur heute. Nach uns die Nachrichten und dann in den Informationen am Abend. Aktuelles unter anderem zum Besuch des Bundespräsidenten in der Türkei. Hier am Mikrofon war Karin Fischer. Ich wünsche einen guten Abend.